Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zu deinem Aktienpodcast von Modern Value Investing. Mein Name ist Marcel und letzte Woche habt ihr euch eine tolle Fahrradtour gegönnt mit dem lieben Philipp und auch dem Jonathan, der zu Gast war bei Philipp. Und gemeinsam haben sie die Shimano Aktie einmal unter die Lupe genommen, das ganze Unternehmen mal auf den Prüfstand gestellt. Und ich glaube, wer das noch nicht gehört hat, sollte da nochmal reinhören. Ich bin zurück aus Paris und freue mich, euch hier alleine heute begrüßen zu dürfen. Warum? Der liebe Philipp ist leider nicht im Urlaub, sondern der muss hart arbeiten. Der ist auf einer Messe, auf einer Fachmesse und da wahrscheinlich auch einer der gefragtesten. Ich habe bisher wenig Kontakt gehabt zu ihm diese Woche. Also daher liebe Grüße an den lieben Philipp, dass er dann doch nächste Woche in voller Präsenz wir beide wieder zusammensitzen und den Markt gemeinsam anschauen. Heute die Folge Nummer 180 und in den letzten zwei Wochen ist einiges passiert, insbesondere im Bankensektor. Da hat sich einiges getan, ein Auf und Ab der Gefühle und es lodert so langsam eine neue Krise auf, wenn man so möchte. Und das ist schon erstmal erschreckend auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht bieten sich aber auch hier Chancen. Wir als langfristig denkende Aktionäre sind da sicherlich immer wieder auf der Lauer und können vielleicht auch ein paar Chancen hier und da wittern. Was erwartet uns heute? Ich habe ein paar Quartalszahlen mitgebracht. Klar, auch die sind weiterhin mit am Start. Unser Werbepartner hat auch ein neues Investment. Außerdem gibt es einige Nachrichten aus der Unternehmenswelt, die ich für sehr interessant halte und euch gern mitgeben möchte. Ein Top und ein Flop wie immer, dann schauen wir uns nochmal das ganze Thema der Bankenturbulenzen an. Ich hole euch doch mal ab und wir möchten gemeinsam auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Der Ausblick und die Investmentidee, all das heute hier in dieser Folge Nummer 180. Demzufolge beginnen wir bei Adobe bei den Quartalszahlen und wir sehen auch schon hier im Bild für diejenigen, die bei YouTube dabei sind, dass die Aktie sehr gut die Quartalszahlen verdaut hat. 6% ging es rund hoch und das liegt daran, dass Adobe die Gewinnerwartungen um 12 Dollar Cent geschlagen hat. Das Umsatzwachstum von knapp 10% im Gegenüber des Vorjahresquartals sind sehr, sehr respektabel, vor allen Dingen dessen, weil man auch weiß, dass man währungsbereinigt 14% Wachstum erreicht hätte. Also hier wirklich weiterhin starke Dynamik bei diesem doch recht großen Tech-Konzern mittlerweile. Das Umsatzwachstum erfolgt auch auf allen drei Kanälen. Das finde ich super sportlich. Das ist auch nicht ganz so einfach, dass man diese im Gleichschritt nach vorn bringt. Der Ausblick insgesamt für das kommende Quartal und auch für das gesamte Jahr sehr, sehr solide. Die Aktie also ein Plus und natürlich spannend wird es dann mit der Übernahme von Figma. 20 Milliarden möchte Adobe dafür auf den Tisch legen. Ein Unternehmen, welches wohl doch, ich sag mal, einen echten Mehrwert bietet. Viele arbeiten damit, viele sind damit sehr zufrieden. Zumindest ist es das, was man so liest. Und ich glaube auch, dass durchaus Figma hier das Portfolio von Adobe gut ergänzen könnte. Ich bin investiert, daher auch hier der Disclaimer-Hinweis nochmal zu Adobe. Bin auch langfristig orientiert an dieser Stelle und bin auch deutlich im Plus, deswegen kann ich hier natürlich auch entspannt rangehen. Wer noch nicht dabei ist und hier auch mal einsteigen würde wollen, der kann natürlich jede positive Nachricht mitnehmen, denn das wird auch weiterhin zu Kurswachstum führen, denn Umsatz steigt, Gewinne steigen und das auch immer wieder sehr solide. Deshalb eigentlich wenig Risiken, da man auch den Burggraben anerkennen kann bei Adobe. Wir sehen, das Unternehmen ist auch nicht ganz so klein. Mit einer Marktkapitalisierung von 162 Milliarden haben wir schon echt eine Tech-Größe vor uns. Es wird natürlich keine Dividende gezahlt und was eben doch recht spannend für die langfristigen Anleger sein könnte, das 52-Wochen-Tief liegt näher als das 52-Wochen-Hoch. Insofern vielleicht hier eine gute Chance. Die Analysten selber sind auch eher bullig. Das kann man zumindest so konstatieren. Gerade auch die Wall Street-Analysten sehen hier ganz klar kaufen oder auch ein großer Teil halten. Das heißt, hier hat man eher positive Resonanz als negative. Ein weiteres Unternehmen, welches die Quartalszahlen gemeldet hat, war und ist UiPath. Und hier sehen wir doch eine tolle Reaktion an den Börsen. UiPath stieg um 17,6%, natürlich von einem niedrigen Niveau. Wir erinnern uns, UiPath, eigentlich eine Aktie, ein bisschen in Vergessenheit geraten, gerade auch mit der ganzen Korrektur im Tech-Sektor hat es die Aktie doch schon scharf erwischt. Von knapp $75 im Hoch sind wir jetzt bei $17,22. Das ist natürlich hart für alle diejenigen, die hier von Anfang an seit dem IPO dabei gewesen sind. Für den Kurssprung zum Donnerstag führte am Ende des Tages nicht unbedingt der Umsatzanstieg von 6,5%, der dann doch für ein Tech-Unternehmen relativ gering war, aber dieser Non-Gap-Gewinn, der ausgewiesen wurde, war doppelt so hoch, als es eben auch erwartet war. Und das ist doch ein recht positiver Aspekt und viel wichtiger, in meinen Augen auch, und das hat auch die Börse honoriert, Annual Recurring Revenue. Dieser ist um 30% gestiegen auf $1,2 Milliarden auf Jahressicht. Und dieser Annual Recurring Revenue ist eine Kennzahl, die gerade auch in Tech-Firmen sehr wichtig ist. Und zwar sind das die immer wiederkehrenden jährlichen Umsätze, die sicher sind. Und das ist toll, denn diese eben um 30% steigen, dann hat man hier auch wieder, ich sag mal, sichere Einnahmen für die kommenden Jahre. Die Verträge laufen ja dann auch länger und das zeigt auch, dass die Kunden natürlich am Ball bleiben. Sollte diese Zahl sinken, kann es auch heißen, dass Kunden das Unternehmen und zumindest dann die Produkte von UiPath verlassen würden. Hier also nicht der Fall. Tolle Sache. Der Ausblick für das kommende Quartal, aber auch für das kommende Jahr waren überraschend gut. Die Prognosen also höher als erwartet. Deshalb hier ein insgesamt gutes Ergebnis des Tech-Unternehmens, welches mit 10 Milliarden Market Cap mittlerweile auch nicht mehr allzu teuer ist. Aber man muss auch sehen, dass man natürlich rein umsatzseitig jetzt auch nicht allzu üppige Schritte macht. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Die Bewertung könnte also nach wie vor nicht allzu günstig sein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Auch hier vielleicht nochmal die Analystenschätzungen. Hier sind mit 7 vertretenen Analysten, die sehr, sehr stark den Kauf nahelegen. Andere wiederum sagen, halten, wartet ab. 12 davon, also sprich hier der Großteil eher auf der neutralen Seite. Dann ein interessantes Thema von unserem Werbepartner der heutigen Folge und zwar Companisto. Companisto, ihr wisst, das heißt für uns alle investieren in Startups. Das heißt, wenn du ein relativ breit diversifiziertes Portfolio hast, aber dir der nötige PEP im Depot noch fehlen könnte, dann ist es eine Möglichkeit, sich bei Companisto anzumelden, natürlich kostenfrei, gern auch über unseren Link in den Shownotes und dann eben in doch spannende Startups zu investieren. Hier haben wir aktuell einige Möglichkeiten, die hier zur Investition zur Verfügung stehen. Zum Beispiel Hive Systems, welche auch hier bei uns im Interview waren, also der CEO und beziehungsweise die Gründer. Sehr, sehr spannendes Startup. Auch hier kann man also noch investieren. Wenn ihr Lebensmittel retten wollt und was Gutes tun wollt, ist auch mit Surplus natürlich noch ein interessantes Startup mit am Start. Und dann noch weitere, ganz frisch auch eLearnio. Hier bemühen wir uns natürlich, dass wir auch bald ein Interview im Podcast hier anbieten können. eWorks Mobility, auch hier könnt ihr euch natürlich immer reinlesen, auch ich sag mal, wenn ihr euch das mal anschaut, habt ihr hier natürlich alle Insights, die es benötigt. Natürlich auch eine Präsentation und das Schöne ist, wenn man das Ganze einmal auch investiert hat, kriegt man eben auch richtig Anteile am Eigenkapital. Also nicht nur ein Founding, dass ihr hier Geld gebt und dass ihr Zinsen zurückbekommt, sondern es könnte eben auch sein, dass sich dieses Unternehmen ja als Tenbäcker herausstellt und hier richtig starke Renditen abwirft. Aber, und das muss man auch sagen, die Risiken sind natürlich bei Startups immer etwas höher. Das heißt, ein Totalverlust ist hier auch nicht abzuwenden im Zweifel. Und man kann dann hier natürlich auch die höheren Risiken, die muss man zumindest mit in Kauf nehmen. Und das wissen wir natürlich, wenn wir eh schon ohnehin am Aktienmarkt tätig sind. All das sehr einfach zu machen. Gern über unseren Link einfach anmelden und dann ab 250 Euro in Startups investieren. Weitere spannende News gab es aus der zweiten Reihe des deutschen Aktienmarktes. Wir haben eine Übernahme und zwar sollen die Synlab-Aktionäre 10 Euro je Anteil bekommen vom Finanzinvestor Zinwan. Und Zinwan, Sie sind eigentlich schon ziemlich lange beteiligt an Synlab und vor 2 Jahren erfolgte ja bei Synlab der Börsengang. Ihr erinnert euch, es war die Corona-Zeit. Hier hat Synlab natürlich stark profitiert, deswegen auch hier den Rückenwind nutzen können, um eben doch recht kapitalintensiv an die Börse zu gehen. 2 Jahre nach dem Börsengang, nun also schon wieder die Übernahme und Zinwan hält ja, wie gesagt, schon Prozente und zwar 43% an Europas größter Laborkette. Das ist schon üppig und das Außergewöhnliche daran ist, dass man auch schon 2021 dann Synlab als Zinwan an die Börse gebracht hat. Das heißt, die britische Beteiligungsgesellschaft war bereits investiert, auch schon vor dem Börsengang und hat dann auch diesen Börsengang durchgeführt unter anderem und ermöglichte der IPO 5,9 Milliarden Euro. Und jetzt aktuell muss man sagen, ziemlich spannend, dass der Börsenwert vor diesen Übernahmegerüchten bei 1,59 Milliarden lag. Das heißt, die Aktie von Synlab hat stark nachgelassen. Auf YouTube kann man das auch etwas sehen. Wenn man sich mal den Chart anschaut, ist das schon ein sehr starker Abverkauf, den die Synlab-Aktionäre hier hinnehmen mussten. Aber jetzt nach der Übernahme soll die Bewertung bei 2,1 Milliarden Euro liegen. Auch weit drunter, also sprich, man muss sagen, ein Drittel vom IPO-Wert. Und hier muss man sagen, Hut ab. Wenn das der Plan war von Synlab, dann war das natürlich ein smarter Deal. Denn sie haben sich einmal die Tasche richtig voll gemacht zum IPO. Und jetzt kaufen sie eben das Unternehmen, was sie in ihren Augen wahrscheinlich, naja, für unterbewertet halten, einfach wieder ein. Weitere Anteilseigner sind Novo Nordisk Holdings mit 17% und Qatar, der Staatsfonds mit 5%, ist hier auch beteiligt. Diese werden natürlich dann auch herausgekauft. Und nun, glaube ich, Synlab hat hier einen aktuellen Preis, der doch recht verlockend ist für das Unternehmen und deswegen smarter Move, nachdem man durch die Corona-Tests stark profitiert hat und dann einfach jetzt ja, die Übernahme, man kann es direkt wieder von der Börse nehmen, Synlab, und am Ende des Tages der echte Gewinner ist hier Synlab. Die Aktionäre, die dabei sind, leider nicht. Sie bekommen eben tatsächlich nur die 10 Euro je Aktie. Und wenn man eben drüber eingestiegen ist, was sehr wahrscheinlich war, dann hat man hier eher Kursverluste hinzunehmen. Das ist traurig, könnte man auch als Flop an sich sehen, aber man muss es auch fairerweise sagen, Synlab hat hier einen insgesamt cleveren Move gemacht. SAP. Hier haben wir wieder eine Übernahme und zwar soll für 7,7 Milliarden Dollar die Tochter Qualtrics abgegeben werden und das 4 Jahre nachdem ja, SAP eigentlich die Datenanalyseunternehmen übernommen hatte. Silver Lake zahlt gemeinsam mit kanadischem Pensionsfonds CPP Investments für die 71% der Beteiligung, die SAP aktuell noch hält, für ganze 7,7 Milliarden Dollar. Das ist erstmal nicht wenig auf dem Papier, aber man muss auch sagen, 2019 zahlte man für Qualtrics 8 Milliarden Dollar. Also man hat ein kleines Plus gemacht, weil man eben 71% jetzt für 7,7 Milliarden und vorher 100% für 8 Milliarden gekauft hat. Aber unterm Strich ist das eigentlich ein bisschen schade, weil Qualtrics hat sich sehr, sehr stark entwickelt in der Zeit und ich glaube, das wird hier nicht ganz honoriert. Qualtrics als, ich sag mal, Startup, welches natürlich jetzt runtergekommen ist aufgrund der Bewertung und auch hier wieder die Korrektur, die eingesetzt ist, muss man aber sagen, entwickelte sich rein fundamental recht gut. Man hat sich doch sehr gute Partnerschaften angelacht und natürlich auch gute Quartalszahlen geliefert. Insofern schwierig, weil SAP hier vielleicht einen echten Hidden Champion im Depot hatte oder im Portfolio hatte und diesen jetzt abgibt. Allerdings möchte man weiterhin zusammenarbeiten. Die SAP-Plattform und Qualtrics sollen weiterhin stark verbündet sein und verknüpft sein für die Kunden. Und dann wird natürlich das Konsortium um Silver Lake und dem kanadischen Pensionsfonds CPP Investments. Diese werden natürlich Qualtrics dann von der Börse nehmen, also ähnlich wie schon bei Synlab. Das ist jetzt an sich wieder ein bisschen schade, weil Qualtrics dann auch hier die Börsen wieder verlässt. Und dann für all diejenigen, die sagten, naja, Qualtrics habe ich mal so als Spielerei im Depot gehabt, dann könnte das jetzt natürlich ja wieder hart im Minus sein, was man eben auch verkaufen muss. Schade, aber immerhin hat SAP hier noch das Beste draus gemacht. Vielleicht, ich weiß nicht, also ich finde es ein bisschen schade. Wie gesagt, Qualtrics halte ich für eine sehr gute Ergänzung im SAP-Portfolio und SAP muss ja irgendwann mal wieder was tun, um vielleicht langfristig wieder ein bisschen Konsistenz aufzubauen, auch in den Quartalsergebnissen, in den Allgemeinergebnissen, um richtig Wachstum wieder herzubringen. Und ich glaube, diesen kurzfristigen Effekt des Verkaufs von Qualtrics wird wahrscheinlich nicht ganz so viel bringen wie eine sehr, sehr integrierte Lösung in die Systeme und vielleicht hier mal voranzugehen. Aber gut, da wissen vielleicht andere auch mehr, die da mehr Einblick haben bei SAP. Eine weitere Übernahme, die wir auch schon mal angesprochen haben in den vergangenen Wochen, ist jetzt offiziell. Und zwar möchte Pfizer Seagen übernehmen. Hierfür werden 43 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt für Seagen und die Fusion soll schon Ende 2023 oder Anfang 2024 vollbracht sein, wenn denn die Wettbewerbshüter sagen, ist in Ordnung. Seagen selbst trägt dann knapp 2,2 Milliarden Dollar zum Umsatz bei. Das sind 3% lediglich des Pfizer-Gesamtumsatzes. Also Pfizer ist ja schon ein sehr, sehr großes Unternehmen. Und da muss man ja schon sagen, dass Pfizer auch insgesamt ja jetzt nicht eine kleine Muckelbude ist, wie Markus Koch manchmal sagt, sondern mit 230 Milliarden Kapitalisierung auch schon sehr, sehr ja, gesetzt ist am Aktienmarkt. Aber jetzt nochmal vielleicht der Gedankengang, 2,2 Milliarden Dollar Umsatz, die beigetragen werden von Seagen zu den 43 Milliarden Dollar, die man übernimmt. Also hier haben wir es nicht unbedingt mit einem Schnäppchen zu tun, das ist ziemlich deutlich. Aber es kommen eben 4 Medikamente zum Pfizer-Portfolio hinzu, die Seagen mitbringen. Und diese könnten bis 2030, wenn alle Studien so wie erhofft auch die Zulassung führen, bereits 2030 eben 10 Milliarden Dollar Umsatz einbringen, dann könnte sich das Ganze auch schon wieder eher lohnen, weil dann bräuchte man tatsächlich bloß noch 4 Jahre, um eben zumindest umsatzseitig das Ganze wieder reinzuhaben. Tendenz natürlich steigend für das Wachstum, was dann ermöglicht werden könnte. Die Gefahr für die Dividende besteht hier nicht. Diese Übernahme wird rein bar finanziert. Das kann man einfach machen aufgrund der, ja, starken Entwicklung bei dem ganzen Thema Corona. Da hat Pfizer ja stark profitiert und sehr viel Geld anscheffeln können. Das kann man eben jetzt ausgeben und investieren und dafür gibt es immer noch genug Luft für die Dividende, die ja mit über 4% auf dem aktuellen Niveau auch nicht ganz ohne ist. Dividendenjäger sind also sicherlich auf der Lauer, um hier einen Einstieg zu finden. Ist es aber ein Grund, Pfizer jetzt zu kaufen, die Seagen-Übernahme? Das ist jetzt eben schwierig. Ich würde sagen, auf lange Sicht ja, wenn genau das eintritt, dass man die Zulassungen so auch weltweit erhält. Und mittelfristig würde ich sagen, ist es eher schwierig, dieses Unternehmen in einer Seitwärtsphase bzw. Abwärtsphase. Das ja, kann auch noch weiter so verlaufen. Das weiß man nicht. Man nimmt die Zinsen mit, also sprich die Dividende mit. Das sind mit über 4% ja nicht ganz schlecht ist, aber natürlich, ob man dann den Markt schlägt, ist dann die andere Frage. Insofern muss man ein bisschen abwarten. Pfizer hat natürlich nach wie vor sinkende Umsätze, einfach aufgrund dessen, dass man eben das Thema Corona jetzt nicht mehr ganz so stark im Umsatz spürt, was wiederum natürlich gut für alle anderen auf dieser Welt ist. Also für Dividendenjäger sicherlich eine Chance, die man nutzen kann. Außerdem möchte ich noch auf eine Nachricht zurückkommen, die ich selber natürlich stark verfolge, weil ich investiert bin und zwar bei Shop Apotheke. Shop Apotheke, wir kennen es, die Turnaround Story mit dem E-Rezept soll so langsam Fahrt aufnehmen und hier wird es dann eben auch spannend, ob das so gelingt. Bisher sind die Zeichen recht gut. Das Unternehmen hat diesem Jahr zumindest schon ordentlich zugelegt und es gab ja auch neue Nachrichten zuletzt und zwar, dass Stefan Feltens, der CEO aktuell noch von Shop Apotheke aus privaten Gründen zurücktritt und dann wäre natürlich wichtig, wer wird in seine Fußstapfen treten. Und hier gab es zum 6.3. natürlich noch keinen Nachfolger direkt, als diese überraschende Nachricht kam, aber jetzt ist es amtlich, der neue CEO wird Olaf Heinrich und der Olaf Heinrich, den könnte man durchaus kennen, weil er war schon bei Doc Morris, der Tochter von Zur Rose, also einem Wettbewerber der CEO auch lange Zeit hatte dieses Unternehmen mit aufgebaut und begleitet auch von der Vorstandsebene und der wird jetzt neuer CEO bei Shop Apotheke. Und was ich auch sehr spannend finde, Shop Apotheke wird bald nicht mehr so heißen. Sie möchten auch umformieren und dafür werden natürlich die Aktionäre gefragt zur Hauptversammlung, ob das auch in Ordnung geht. Der neue Name soll heißen Red Care Pharmacy und der Grund dafür, man möchte eben weg von dem Image, dass man nur ein Online-Händler ist. Man ist, und das möchte man auch kommunizieren, eine E-Rezept-Plattform. Das heißt, nicht nur zum E-Rezept einlösen, sondern auch für Beratung und auch Online-Telefonie, dass man im Prinzip hier auch als Kunde weitere Services entgegennehmen kann. Langfristig wird sicherlich auch der Name eher dazu beitragen, dass man internationalisieren kann, was bei Shop-Apotheke vielleicht nicht ganz so einfach hervorgeht, so wie wir es ja auch schon bei anderen Unternehmen gesehen haben. Ich erinnere nur mal an Kleiderkreise, die natürlich mit dem Namen auf dem internationalen Markt wahrscheinlich nicht viel gewonnen hätten. Deswegen heißen sie eben jetzt Vinted, um das mal diesen Exkurs als Beispiel mit reinzubringen. Mein Top der Woche, und da kommen wir auch schon zu den Top und Flops, ist die Aktie von FedEx. Und warum ist es die Aktie von FedEx? Weil sie haben doch überrascht. Wir sehen, dass es einen Kurssprung gibt hier zum Freitag um knappe 11%. Das ist schon wirklich beachtlich für einen doch eher defensiven Wert, der FedEx ohne Zweifel ist. Mit 50 Milliarden Dollar Market Cap ja auch kein kleines Unternehmen und vielleicht auch immer eine kleine Rückstrahlungswirkung auf die Deutsche Post, die ja durchaus ein ähnliches Segment fährt. FedEx. Ja, auf den ersten Blick, die erste Zahl, die man sieht, eigentlich gar nicht so positiv, wenn man mal einen Blick auf die Quartalszahlen legt. Umsatzrückgang von 6%. Ja, Rückgang ist nie positiv, aber natürlich muss man auch sagen, dass die Saisonalität, dass man jetzt also die hohe Inflation, alle halten sich ein bisschen zurück beim Kauf und das merkt man natürlich auch hier bei den Paketversendungen und deswegen der Umsatzrückgang an sich mit 6% etwas überraschend höher als erwartet. Also hat man auch um 560 Millionen Dollar die Umsatzschätzungen verfehlt. Aber, und das hat die kleine Wunde, die hier aufgetan wurde, auch gleich wieder geheilt. Man hat mit dem Gewinn deutlich überraschen können, und zwar $3,41 je Aktie. Und das heißt, um 67 Dollar Cent je Aktie übertroffen. Das ist schon beachtlich. Tolle Zahlen und die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr wurde auch nochmal deutlich angehoben. Man hat also hier vor allen Dingen den Fokus legen können auf Profitabilität und das Schöne dazu, dass man eben das auch vielleicht umsetzen kann bei weniger Umsatz. Hut ab und deswegen auch die Aktie im Plus und bei mir hier heute in dieser Folge von unserem Podcast ein Top der Woche. Flop der Woche, und das muss man leider auch sagen, ist die Aktie von Vonovia, die am Freitag zum Handel sehr, sehr schwach eröffnete und auch dann im Verlauf nicht wirklich erholen konnte, denn Vonovia kürzt die Dividende und das liegt natürlich an den aktuellen steigenden Zinsen. Und die Bochumer sind natürlich mit hohen Kosten konfrontiert, nicht nur auf Zinsseite, sondern natürlich auch, um neue Häuser zu bauen, braucht es eben auch hohe Kosten aktuell, die es auf allen Ebenen gibt. Das geht nicht spurlos an dem Unternehmen vorbei und deswegen kommunizieren die Bochumer hier einen Gewinnrückgang. Die Dividende wurde knapp halbiert, was in meinen Augen wiederum positiv ist, denn man muss natürlich mit den Ressourcen, den finanziellen Ressourcen gut umgehen und was erstmal für den ersten Blick für die Aktionäre nicht gut aussieht, ist aber natürlich auf lange Frist sicherlich wichtig, damit das Unternehmen eben gesund wirtschaftet und eine überhöhte Dividendenrendite wäre hier dann eben fehl am Platze. Immerhin 4,6% beträgt die Dividendenrendite. Das ist natürlich auf dem aktuellen Niveau auch nicht ganz schlecht, muss man auch vielleicht mal dazu noch sagen. Also diejenigen, die vorher gesagt haben, oh, hier kriege ich 9%, hier steige ich ein, passt bei solchen Sachen auf. Es hat oftmals einen Grund, warum die Dividendenrendite auf dem Papier erstmal so hoch steigt und dann doch gekürzt wird, weil eben doch bestimmte größere Szenarien eben eingetreten sind, die durchaus den Markt beeinflusst haben könnten. Wie gesagt, vernünftige Entscheidung von Vonovia, trotzdem natürlich ein kleiner Flop, weil die Aktie unter Druck und man muss sagen, immerhin gibt es eine Dividende, an anderer Stelle gibt es sie eben nicht. Viele Wettbewerber haben die Dividende gleich komplett gestrichen, was natürlich hier schon ein größeres Problem für die Aktionäre darstellt, da sie überhaupt nicht an den Erfolgen von 2022 anknüpfen können, wenn es denn welche zu vermelden gab. Kommen wir zum Hauptthema des heutigen Tages und das sind die Turbulenzen, gerade auch im Finanzsystem. Was ist denn da passiert? Also, wir erinnern uns, ich hatte es als Flop vor jetzt mittlerweile schon 3 Wochen, dass die Silvergate Capital so ein bisschen den Markt drauf vorbereitet hat, dass sie aktuell in echten Zahlungsschwierigkeiten stecken. Eine Pleite könnte nicht abwendbar sein. Kurz darauf folgte dann die Nachricht, Silvergate Capital wird abgewickelt und das in Eigenregie. Sie wollen also die letzten wirklich wichtigen Teile von Silvergate, und man muss sich vielleicht mal kurz erinnern dran, Silvergate Capital ist Spezialist ja auch gerade in dem Bereich der Kryptowährungen. Das heißt, alle Handelsplattformen, die auch Kryptos angeboten haben, wir erinnern uns an die FTX, aber eben auch an andere wie Coinbase, die mit Silvergate Capital da zusammengearbeitet haben. Und diese Technologie ist ja nach wie vor vorhanden bei Silvergate Capital, nur wird diese natürlich jetzt mit verkauft, beziehungsweise wird ein Käufer gesucht, der diese Technologie übernimmt, damit eben auch das Gute in diesem Unternehmen weiter stattfinden kann. Silvergate Capital, insofern der Erste, der hier das Handtuch geworfen hat, dann kurz darauf gab es plötzlich eine neue Nachricht, und zwar die SVB, und das fand ich super überraschend, die Silicon Valley Bank wird ebenfalls abgewickelt und sie ist ebenfalls in eine Pleite gerutscht, und das zeigt doch an sich relativ krasse Entwicklungen in diesem Bereich, denn man muss ja auch sagen, die SVB stand eigentlich fundamental recht gut da, nur fundamental heißt bei Banken eben nicht nur auf den Umsatz zu schauen oder auf Gewinne, die hier reportet werden, sondern eben auch auf das Eigenkapital. Und hier kommt es eben genau zu dieser Krux, dass die Banken doch relativ schwierig bilanzieren, wenn man es zumindest mal aus objektiver Sicht anschaut. Und das ist weltweit ein Phänomen, aber eben auch gerade in den US-Banken, aber auch in den europäischen Banken ein großes Thema, weshalb wir hier auch einige weitere Entwicklungen sehen. Und zu guter Letzt noch die Signature Bank, die ebenfalls auch nicht ganz klein, muss man sagen, zumindest zum Zeitpunkt vor dieser Nachricht. Da ging es ebenfalls stark nach unten. Da wurde ebenfalls die Abwicklung bekannt gegeben und auch hier werden dann die Filetstückchen mit verkauft oder man sucht zumindest einen Käufer, die Aktien im freien Fall. Na klar, weil Insolvenz und abgewickelt. Das heißt, hier bleiben die Aktionäre natürlich auf den Verlusten sitzen und werden hier auch nicht abgeholt. Das ist so das Risiko, gerade wenn man Banken spielt. Wir haben immer gesagt, ja, bei Banken Vorsicht, na, wenn Bank, dann eher so Investmentbanking. Aber wir sehen hier, es ist und bleibt immer wieder doch ein komplexes Thema. Die Banken sind eben doch recht schwierig aufgestellt. Und was ist dann passiert, nachdem die drei Banken relativ kurz nacheinander ihr Handtuch geworfen haben, schreitete die Regierung ein, beziehungsweise auch die Fed setzte sich zusammen am Wochenende und bestimmte dann eben am Sonntag, dass man das ganze Thema mit angehen möchte. Nur mal so zur Vorstellung, 42 Milliarden Dollar wurden von der Silicon Valley Bank abgezogen an einem Tag. Also 42 Milliarden Dollar, dass das dann natürlich nicht parat liegt bei der SVB, das ist eben bei geringem Eigenkapital doch eben auch denkbar. Gut, jetzt muss man fairerweise sagen, selbst bei höheren Eigenkapitalquoten hätte die Bank wahrscheinlich 42 Milliarden Dollar nicht gleich an einem Tag irgendwie bedienen können. Insofern hat man hier natürlich ein Problem, nicht nur als Bank selber, sondern auch als Kunde, weil wenn man das Geld abheben möchte, was nicht da ist, dann kann man natürlich auch wenig bekommen, und das bringt uns wiederum zu dem Thema, was die Regierung dann eben auch zugesichert hat, dass die Kunden der jeweilig betroffenen Banken auch ihr Geld erhalten, bis zu einer Einlage von 250.000 Dollar. Das hat erstmal zu Sicherheit geführt. Das soll auch relativ schnell funktioniert haben in der Praxis. Also offensichtlich war hier zumindest die Handlungsfähigkeit sehr, sehr schnell und sehr effizient, was man durchaus begrüßen kann aus Marktsicht. Und die Banken sind jetzt im Konkurs, suchen teils auch Käufer, zum Beispiel die SVB hat das britische Geschäft für 1 Dollar verkauft an eine britische Bank, also einen symbolischen Pfund, muss man dazu sagen, hat man erhalten, und hier werden jetzt die Filetstückchen natürlich herausgepickt, die eben noch funktionell waren. Dann hat sich also mit diesem Eingreifen der Fed und auch der Regierung durchaus der Markt wieder erholt. Wir haben gesehen, okay, das wird jetzt kein Dominoeffekt sein und die Banken werden jetzt nicht wie auch schon 2007, 8 und 9 in sich zusammenfallen, weil auch das ganze Bankenkonstrukt natürlich sehr verflochten ist, sehr unübersichtlich, und wenn da eine fällt, ist die Angst natürlich groß, dass die nächste fällt, so wie wir es eben zur Finanzkrise auch schon gesehen haben. Mittwoch. Es gab erneut Druck an den Börsen. Warum diesmal? Weil die Saudi National Bank Aussagen getroffen hat über die Credit Suisse. Und hier hat der Ansprechpartner direkt gesagt, dass man kein weiteres Geld in die Hand nehmen möchte für die Credit Suisse, was die Credit Suisse dann im Folge sehr stark unter Druck gesetzt hat. 30% ging es runter und man muss ja auch sagen, die Saudi National Bank hält ja bereits 10% der Anteile an dieser Bank. 7% zum Beispiel hält der Staatsfonds von Katar. Und ja, wenn man schon 10% hält an einem echten Patienten, dann weiß ich nicht, ob man dann auch nochmal aufstocken möchte. Ich glaube, da kann ich die Saudis ja total verstehen, dass sie sich das nicht antun wollen. Wobei man auch sagen muss, sie haben ja schon einiges hinnehmen müssen. Die Talfahrt dieser Credit Suisse Aktie ist natürlich über die letzten Jahrzehnte nicht abzuerkennen. Ein Rückblick, noch vor der Finanzkrise, Mitte 2007, stand die Aktie bei 80 Schweizer Franken. Jetzt steht sie bei 1,90. Also hier wirklich rasanter Abstieg innerhalb der Jahre. Man hat sich zwischenzeitlich auch nicht wirklich erholt und hat auch nie einen Abwärtstrend beendet, sondern den einfach weiter fortgeführt. Das heißt, man hätte eigentlich lange Zeit gehabt, um hier auch mal zu restrukturieren, aber offensichtlich hat das nicht so geklappt. Naja, die Aktie 30% im Minus und das nimmt natürlich den gesamten Markt mit, denn plötzlich ist die nächste Bank im Fokus. Und das, obwohl man eben schon 3 Pleiten in den USA gesehen hat und jetzt kippt das Ganze hier in Richtung Europa, was natürlich wiederum auch die Märkte belastet hat insgesamt. Im Laufe des Handelstages, als auch die Credit Suisse eben genau diese Nachricht von sich gab, und die weltweiten Märkte unter Druck geraten sind, kam aber auch letzten Endes, und das muss man auch vielleicht mal noch mit sagen, dass der Ansprechpartner der Saudi National Bank eben auch gesagt hat, dass er weiterhin an das Investment in Credit Suisse glaubt, dass die Restrukturierungspläne sehr gut wirken sollen und gut voranschreiten sollen und deswegen auch kein neues Geld benötigt wird. Also hier muss man auch sagen, eine gewisse Übertreibung auf der einen Seite, dass die Credit Suisse natürlich so stark abverkauft wird, weil die Angst geschürt wurde. Auf der anderen Seite soll aber der Restrukturierungsplan schon bereits sehr, sehr gut laufen. Deswegen erholte sich die Credit Suisse Aktie noch an dem Tag immerhin auch 2 Schweizer Franken vom Tiefstand bei 1,50. Starke, heftige Bewegungen, trotzdem der geringe Aktienkurs, macht natürlich hier große Sorgen vor einer Pleite der Credit Suisse, die ja durchaus recht groß ist, also auch sehr vernetzt, sehr zentralisiert ist. Und ich glaube, hier muss man aufpassen, dass man nicht, ja, weitere Banken damit ansteckt. Am Donnerstag dann die Meldung, dass die Schweizer Nationalbank der Credit Suisse 50 Milliarden Schweizer Franken natürlich als Kredite zusichert. Das heißt erstmal nichts anderes, als dass das Thema vertagt wird. Diese Wunde wird zwar größer, aber man hat jetzt einfach ein großes Pflaster drauf gedrückt. Und hier möchte ich vielleicht gleich mal einhaken. Da ist der Unterschied zwischen der Abwicklung in den USA und hier in Europa doch ein großer Unterschied in meinen Augen. Währenddessen die 3 Banken einfach in die Pleite geschickt werden, die Einlagen aber wenigstens gesichert wurden, sodass der Kunde geschützt ist von den jeweiligen Banken, werden hier weiterhin Kredite zur Verfügung gestellt, der Nationalbank, was ja letzten Endes auch, ich sag mal, irgendwo wieder finanziert werden muss, an einen Patienten, der ohnehin nicht mit Geld großartig viel machen konnte in den letzten Jahren. Insofern schwierig, dass man hier eben, ja, gegebenenfalls die falschen Gelder einsetzt, zumindest für einen falschen Zweck. Gegebenenfalls hätte man hier auch einfach mal ähnlich handeln können wie die USA. Aber das Thema, wie gesagt, sehr komplex. Man hat auch hier natürlich von außen betrachtet nicht alles zum Thema parat, was man haben müsste, um diese Situation komplett einzuschätzen und auch komplett einzuordnen. Deswegen möchte ich hier natürlich auch ein bisschen zurückrudern. Am Freitag dann, also die direkte Nachricht dann, die UBS und die Credit Suisse, die sollen doch beide zwangsfusionieren. Das wäre doch mal noch eine Idee. Diese Meldung kam von Bloomberg, aber hier haben schon beide Banken dementiert, dass man eben das nicht haben möchte, weil man einfach sich selbst auf die eigenen Strategien konzentrieren möchte. Also sprich, bei der UBS gibt es eine gewisse Strategie, die natürlich da ist. Sie stehen noch nicht ganz so schlecht da. Und die Credit Suisse selber hat ja den Restrukturierungsplan. Und ich bin gespannt, ob einer von den beiden auch, ich sag mal, insgesamt erfolgreicher wird. Es erinnert mich enorm stark an die Gerüchte des Zusammenschlusses der Deutschen Bank und der Commerzbank in Deutschland. Aber wie Gabor Steingott schon sagte, was hilft es, 2 Patienten in ein Bett zu legen? Und da bin ich ganz bei ihm. Da bringt wahrscheinlich die Fusion am Ende auch nichts. Und dass die UBS ablehnt, ist auch klar. Denn wer möchte Credit Suisse eigentlich mit als Partner mit dabei haben? Vor allen Dingen bei dem Hintergrund. Also das alles ist sehr komplex. Es ist sehr, ja, vielleicht auch ein bisschen trocken. Das muss ich vielleicht mit dazu sagen. Aber doch spannend. Und das finde ich als Aktionärssicht doch immer wieder irgendwie auch interessant, dass sich hier viele Dinge bewegen am Markt. Dass es immer wieder neue Situationen gibt, die man neu einschätzen, die man neu kalkulieren muss, wenn man ich sag mal, aktiv am Markt teilnehmen möchte, wer ohnehin sagt, ja, mal, ich investiere, halte bis zu meiner Rente. Ich glaube, über die Jahrzehnte hinweg ist das auch nie ein Fehler und kein Problem. Aber wenn man so ein bisschen am Ball bleibt, dann hat man auch immer wieder bestimmte Themen, wo man sagt, wow, wieder was dazugelernt. Man muss eins sagen, und das ist meine persönliche Meinung auch, die ich jetzt hier noch mitgeben möchte, diese Bilanzierung stellt schon durchaus ein Problem dar. Die Banken haben natürlich ein Problem. Sie haben gewisse Anleihen, gewisse Assets, die sie einbuchen und das eben nicht auf dem Minderwert, sondern eben auf dem, was es aktuell wert ist. So, und das heißt, durch das geringe Eigenkapital selbst kann es eben zum Problem werden, wenn eben die Zinsen steigen. Und jetzt ist das hier der Fall. Die Anleihen haben andere Renditen und das wiederum wird dann sofort eingebucht in die Bilanzierung und da steht es dann eben auch schnell mal da, dass so eine Bank in echte Probleme kommt. Und bei geringem Eigenkapital kann sie dann natürlich auch, wenn die ersten Kunden kommen und da Gelder abziehen wollen, auch wenig mitmachen. Und man muss eins sagen, wenn man etwas nicht aus der Finanzkrise gelernt hat bei den Banken, dann ist es vor allen Dingen das, dass man das Eigenkapital, die Eigenkapitalquoten der Banken einfach erhöht. Also was heißt einfach? Ist wahrscheinlich nicht sehr einfach, denn beim Niedrigzinsumfeld war das natürlich auch ein großes Problem. Man muss ja irgendwie noch was mit dem Geld machen können und das ist natürlich dann auch immer ein schwieriges und auch zweischneidiges Schwert. Das darf man nicht vergessen. Also auch aus Bankensicht sicherlich ein gewisses Thema und dabei noch Regulierung zu beachten, die natürlich auch noch eine Rolle spielt. Das heißt, es ist schon was passiert nach der Banken- und Finanzkrise, gerade auch im Thema Regulierung, aber vor allem die Eigenkapitalquoten sind hier eben ein schnelles Problem, was doch, ich sag mal, auf den ersten Blick ein gesundes Unternehmen relativ schnell zu einem Patienten machen lässt. Und das ist natürlich dann relativ unangenehm. Und so sehen wir eben hier wieder neue Risiken, die man eben haben könnte, gerade auch am Markt oder eben auch gerade so eine Banken- und Finanzkrise. Das Ganze ist, wie gesagt, komplex. Die Pläne der US-Regierung haben aber erstmal geholfen. Sie hatten diese Pläne wahrscheinlich schon in der Schublade, deswegen konnte man es auch sehr schnell umsetzen und ich glaube, das war auch ein Riesenvorteil, dass man es sehr, sehr schnell umsetzen konnte. Wenn man das hätte nicht gekonnt, hätte es wahrscheinlich größere Kreise ziehen können, aber wer weiß, was nächste Woche ist, auch das können wir natürlich nicht vorhersehen. So mein Kritikpunkt, die Fed setzt sich an dem Sonntag hin und sagt, naja, die Banken, das ist jetzt schwierig, wie können wir hier helfen, dem Markt irgendwie helfen, auch natürlich den Kunden ihre Einlagen bis 250.000 irgendwie zusichern und da frage ich mich natürlich, da sitzen in der Fed Menschen zusammen mit, also wie ich hoffe, sehr, sehr hoher Kompetenz, gerade auch im Finanzbereich, im Marktbereich, also alle ökonomischen und auch aus der Finanzwelt, echte Experten, die da zusammensitzen und sich natürlich dahingehend auch immer Gedanken machen für jeden Schritt, den sie tun, was das bedeutet für die Weltwirtschaft oder vor allem auch für die Wirtschaft in den USA. Und jetzt sieht man natürlich die Inflation, die war sehr hoch. Also hat man viel zu spät eingegriffen mit Zinserhöhungen und das jetzt aber in einer Art und Weise mit Zinserhöhungen, die so stark in so kurzer Zeit wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das muss doch einer im Hinterkopf gehabt haben, dass das dazu führen kann, dass die Banken, gerade auch die Regionalbanken, die etwas kleiner sind und hier nicht ganz so breit diversifiziert sind, schnell in Turbulenzen kommen könnten. Wer A sagt, muss ja auch B sagen können und ich glaube, man muss an irgendeiner Stelle vielleicht im Hinterkopf gehabt haben, dass man vielleicht da auch ein echtes Problem bewirken kann, wenn man so schnell die Zinsen anhebt. Nicht nur auf Rezessionssicht, denn wer glaubt, dass man heute die Zinsen erhöht und morgen die Inflation auf 0 hat oder auf 2%, das ist natürlich Quark. Das dauert natürlich auch einige Monate und vielleicht auch Jahre, bis das richtig wirkt. Deswegen ja auch in der zweiten Jahreshälfte diesen Jahres soll ja die Rezession erst richtig eintreten. Insofern eigentlich auch nichts Neues. Man fragt sich dann eben tatsächlich, wie es dazu kommen konnte. Und was mir eben hier ein bisschen Sorge bereitet, was eben dagegen spricht, dass man das vorher auf dem Schirm hatte, ist das plötzlich ja Einlenken der Zinsschritte, dass man eben jetzt sagt, in kommenden Runden, ja, wir lassen es vielleicht erstmal mit den nächsten Zinsschritten, obwohl man 0,25% geplant hatte. Der Zinsgipfel sollte ja bei zwischen 5,5 und 5,7% liegen in den USA. Und das ist ja jetzt korrigiert worden. Jetzt hat man gesagt, ja, etwa 4,9, 5,1, aber eben erst nachdem das ganze Thema in den Banken aufgekommen ist. Das heißt, man reagiert offenbar wieder zu spät. Man hätte vorher vielleicht schon einlenken können, denn die Inflation ist ja schon gesunken über die Monate hinweg. Mal mehr, mal weniger, aber die Richtung hat gestimmt und man hat auch sehen können, dass das ganze Thema Zinserhöhungen schon an sich wirkt, aber eben nicht von heute auf morgen. Und offensichtlich war das mit den Banken nicht richtig eingeplant. Außerdem, und das muss man auch sagen, hat Jerome Powell noch vor dem ganzen Thema, gerade vor dem Thema der Banken, zu den nächsten Zinserhöhungen gesagt, naja, also die Inflationszahlen sind schon noch sehr, sehr hoch und deswegen werden wir auch weiterhin aggressiv die Zinsen erhöhen und die Inflation bekämpfen. Und dieser verschärfte Ton war total unnötig. Einfach schon deswegen, weil A, die Inflationsdaten des Monats Februar noch gar nicht publik waren und außerdem, weil schon die richtige Richtung eingenommen hatte. Es war eigentlich total unnötig, hier den Markt wieder in eine gewisse Angst zu versetzen und das hat Jerome Powell in meinen Augen nicht clever gemacht, vor allen Dingen, weil eben genau danach die Banken in die Knie gingen und das Thema der Insolvenzen aufkam. Also man könnte ein bisschen zweifeln an dem Rundblick, den die Fed hier mitbringt, aber wie auch immer, vielleicht, wie gesagt, gibt es ein paar Sachen, die wir nicht sehen und jeder, der dachte, und das finde ich sehr töricht, dass man innerhalb von wenigen Monaten sieht, dass man von 8% auf 2% runterfällt, das ist natürlich Quatsch nach Zinserhöhungen, das dauert alles eine Zeit, aber wir sehen ja auch, die Inflationsraten gehen runter, stetig und auch sukzessive und mittlerweile sind wir bei 6% und das wird nach und nach auch weiter fallen, aber eben nicht in Schritten, die hier eben erwünscht werden, dass man eben morgen schon auf 2% ist. Am Ende des Tages wird die Fed schon seine Gründe haben, ich hoffe, dass die Kompetenz tatsächlich da ist und dass sie das irgendwie hätten kommen sehen, weshalb vielleicht der Plan auch schnell aus der Schublade geholt wurde. Wer weiß, das alles steht in den Sternen. Wir können nur antizipieren und eben die Chance nutzen und deswegen möchte ich auf die Investmentidee hinweisen. Unsere Investmentidee wird gesponsert, wie immer, von Trading 212, unserem Werbepartner. Und was wir sehr, sehr schätzen an Trading 212 ist ja vor allen Dingen die Möglichkeit, ein Basket zu erstellen. Das heißt, ein Basket ist wie ein Warenkorb, wo ich die Aktien reinlegen kann, die ich gerne haben möchte und da auch direkt besparen kann. Also sprich mit anderen Worten, ich kann meinen eigenen ETF erstellen und das liebe ich ja am meisten, weil was mein Problem bei ETFs waren bisher, dass man auch viele Unternehmen mit dabei hat, in die ich so einzeln nie investieren würde und so kann ich einfach meinen eigenen ETF natürlich nach Branchen oder wie auch immer ganz nach meinem eigenen Gusto erstellen und auch besparen bzw. gleich direkt investieren zu kostengünstigen Preisen. All das natürlich sehr, sehr einfach. Auch die Anmeldung bei Trading 212 ist sehr, sehr einfach. Man geht da bloß drauf über die App und ist innerhalb von wenigen Minuten durch und kann auch schon direkt loslegen. Die Investmentidee und auch der Neuzugang in unserem Basket zum Aktienpodcast ist die Aktie von Jack Henry. Man bedient ja oder man ist ja Dienstleister für die jeweiligen Banken, für eine relativ große Kundenanzahl an Banken und diese Banken sind ja unter Druck gekommen zuletzt und deswegen natürlich auch die Aktien von Jack Henry unter Druck. Das Unternehmen war nie so richtig günstig bewertet, das muss man vielleicht dazu sagen, aber eben dieser Rücksetzer könnte eine gute Chance bringen, denn man hat jetzt innerhalb von wenigen Tagen gut Prozente liegen lassen, einfach aufgrund dessen, dass die Angst, dass einige Kunden von Jack Henry natürlich hier einfach wegsterben werden, dass man ja diese verliert und deswegen natürlich auch die Kennzahlen betroffen sind von Jack Henry und das ist sicherlich berechtigt. Aber in meinen Augen schon eingepreist und vor allen Dingen, wenn es die einzigen drei Banken sind, die jetzt pleite gegangen sind, ist das zwar heftig und auch traurig, aber andererseits ist es ein sehr diversifiziertes Unternehmen mit sehr hoher Qualität und ich glaube, dass man relativ schnell diese Umsatzeinbußen wieder ersetzen kann durch weiteres Wachstum und durch weitere andere Unternehmen, die man hier bedienen kann und ich glaube, dass da Jack Henry eine gute Chance ist, um hier jetzt einzusteigen. Der Abverkauf in meinen Augen doch etwas übertrieben. Insofern nutzen wir hier die Chance und legen es hier in unseren Basket rein, müssen dann bloß noch ausgleichen und dann wird es zur nächsten Möglichkeit, sprich nach Handelsöffnung, auch direkt ausgeglichen. Außerdem noch der Ausblick auf die kommende Woche. Wir haben wieder Quartalszahlen, die zum Beispiel am Dienstag RWE wird berichten, wie das letzte Quartal gelaufen ist, aber auch Tencent Music, On Runnings, auch spannend, auch sie wachsen weiterhin sehr, sehr stark. Die Schuhe scheinen also weiterhin sehr, sehr gefragt zu sein. Top-Geschichte am Dienstagabend. Das Highlight Nike. Aber auch GameStop wird berichten und Array Technologies. Manche wissen es noch, was das bedeutet. Array Technologies ist ein Unternehmen, welches Solarpanels auf drehbare Gelenke stellt, sodass man eben der Sonne nachgehen kann. Am Mittwoch die Zahlen von Tencent. Mal schauen, ob es hier wieder Wachstum gibt. Am Abend Shoei wird berichten und auch KB Home. Am Donnerstag die Zahlen von Accenture, General Mills und die Porsche SE wird berichten. Auch Factset, nach wie vor ein spannendes Unternehmen. Dann eine Magic. Wir sind investiert mit der MVI Holding, insofern auch das interessant. Und dann am Freitag noch die Zahlen von der Deutschen Wohnen, aber auch von Xiaomi und von SecuNet, die ja auch hier und da in unserer Community gefragt sind. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Woche. Da ist der liebe Philipp auch mit wieder am Start. Wir können wir gemeinsam den Podcast, die Folge 181 aufnehmen und ich hoffe, dass ihr hier die zwei Wochen trotzdem gut unterhalten und auch gut informiert geblieben seid. Also da sind wir auch immer wieder angewiesen auf euer Feedback. gebt uns gern Rückmeldung, gerne auch ein Like da lassen, ein Abo und auch gern weiterempfehlen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Insofern bedanke ich mich, wünsche eine schöne nächste Woche und am Sonntag gibt es von mir einen Chartcheck. Macht's gut. Ciao.
Beachte bitte unseren Disclaimer.